Ihr habt jetzt schon eine relativ weitreichende Hinführung gehabt. Nora, du weißt gar nicht, was du da angestoßen hast. Ich habe vor Jahren mal von Johannes Wilde eine Buchempfehlung gehabt. Vom Verlag Mitternachtsruf aus der Schweiz, wie in den Tagen Noahs. Das habe ich mehr oder weniger so pflichtschuldig bestellt, weil ich wollte ja ein gehorsamer, jüngerer Bruder sein. Ne? Habe da mal durchgeblättert und habe es in den Schrank gestellt. So, da stand es dann. Das Thema Sintflut selber hat mich immer wieder mal schon beschäftigt. Man hört mal eine Predigt, man hört mal einen Vortrag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie weit lässt man das Thema zu und an sich selber heran? Ich möchte keine klassische Sintflutpredigt halten, die so ein bisschen wie eine Zoogeschichte ist oder so. Das ist es nämlich nicht. Wenn man sich öfter damit beschäftigt, auch von verschiedenen Gesichtspunkten aus, mal naturwissenschaftlich, mal theologisch, es ergibt sich mit der Zeit ein Bild im Kopf. Natürlich Bibeltext ist die Grundlage. Ich bin natürlich nun kein Wissenschaftler. Ich habe noch nicht mal irgendwas studiert. Also ich kann euch nicht sagen, dass das jetzt wirklich fundiert und vollständig ist, was ich hier mache. Das kann ich gar nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Dann kann man lieber bei YouTube mal Wolfgang Nestvogel oder Roger Libby gucken, hören. Die können das tatsächlich besser. Ne? Aber wir können mal versuchen, uns einen kleinen Überblick zu verschaffen. Dass es die Sintflut überhaupt gegeben hat, denke ich mal, daran besteht hier hoffentlich bei niemandem Zweifel. Zum einen bezeugt es uns die Bibel ja im Alten Testament. Im Neuen Testament spricht unser Herr Jesus selber über sie. Aber darüber hinaus gibt es auch viele andere Beweise, die nicht nur in der Bibel zu finden sind. Also das ist jetzt hundertprozentig nicht vollständig, was ich hier tue. Das ist das, was ich mit meinem Verstand begreifen kann. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Ich habe einmal 250 und einmal 300 gehört. Sintflutüberlieferungen auf dieser Welt bei verschiedenen Völkern. Eine Geschichte von einem großen Schiff oder Boot mit nur wenigen Geretteten. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Gilgamesch-Epos. Ich zitiere mal Google. Eine sehr alte Erwähnung der Sintflut findet sich in der sumerischen Königsliste. Die Königsdynastien in Sumer vor und nach der Flut aufzählt. Als älteste zusammenhängende schriftliche Überlieferung der Sintflut-Sage gilt das Atrahasis-Epos aus dem 19. Jahrhundert vor Christus. Teile dieser Erzählung werden im Gilgamesch-Epos übernommen. Roger Libby erwähnt in einem Vortrag einen Indio-Stamm im Amazonasgebiet, der wurde 1990 erst entdeckt. Heute lebt ein Missionar bei diesem Volk, der ihre Sprache erlernt hat und jetzt die Bibel übersetzt für sie. Und durch diesen Übersetzer, durch diesen Missionar, konnte Roger Libby selber mit dem Stammeshäuptling da mal sprechen und hat ihn gefragt, ob sie als Volk auch so eine Überlieferung kennen. Und er hat ja gesagt. Mit hoher Übereinstimmung. Kritiker behaupten, dass der Schreiber der Mosebücher, er hat einfach abgeschrieben. Bei den Überlieferungen anderer Völker. Wenn das so wäre, dann wäre die Bibel ein Märchenbuch und Herr Jesus hätte gelogen im Neuen Testament. Wir wissen, dass dem nicht so ist. Es gibt aber viele weitere Beweise, die ich mit meinem Verstand fassen kann. Wenn ich zu Hause koche, was ich gerne tue, benutze ich gerne Alpensalz, weil ich kein Jod haben möchte. Wie ist das Alpensalz in die Alpen gekommen? Das ist Meersalz. Es ist Meersalz. Das Thema Versteinerung und Fossilien. Wie entstanden sie? Ein Zahn? Ein Zahn. Versteinert. Wenn heute ein Tier stirbt, jeder hat schon mal gesehen, wenn ein Tier stirbt, dann liegt es da. Was passiert damit? Wenn man nichts damit macht, es verrottet einfach. Es dauert vielleicht eine Weile, aber irgendwann ist es einfach weg. Ansonsten wäre die Welt voll mit Biomüll. Wie sind Versteinerungen entstanden? Durch ein plötzliches Naturereignis, durch das plötzliche luftdichte Abschließen, wenn große Sandmassen rauf oder irgend so etwas. Die Sintflut wäre eine sehr plausible Erklärung dafür. Also, wenn ihr am Strand lang lauft und da liegt Feuerstein, ne, kennt ihr, schwarz-weiß Feuerstein, das ist versteinertes organisches Material. Manchmal erkennt man noch die Form von Gelenken, von Knochen. Wirklich, müsst ihr mal drauf achten. Also wenn man am Strand lang läuft, man läuft über die Zeitzeugen der Sintflut. Also ich habe immer ein ganz unheimliches Gefühl, wenn ich da lang laufe. Ich sehe die anderen Menschen dort und keiner macht sich Gedanken. Also man läuft drüber hinweg, über das, was passiert ist. Wie sind die Kohlevorkommen dieser Welt entstanden? Sie haben mir in der Schule erzählt, durch Moore, durch eine langsame Entwicklung. Sie haben in Kohleflözen aufrecht stehende Bäume gefunden. Die Moore-Theorie kann nicht stimmen. Warum gibt es an der Arktis Kohlevorkommen? Da gibt es doch gar keinen Wald. Doch, da war mal Wald. Vermutlich hat es vor der Sintflut nur einen einzigen Kontinent gegeben. Wenn man sich die Formen auf dem Globus der Kontinente mal anguckt, man würde das fast zusammengeschoben kriegen. Vermutlich herrschte vor der Sintflut ein vollkommen anderes Klima als heute. Es war vermutlich gleichmäßig warm und die Erde war von einer Wasserdampfwolke umhüllt. Ich lese mal aus 1. Mose Kapitel 2, zwei Verse. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn der Herr, Gott, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die Oberfläche des Erdbodens. Diese Umstände, warm und feucht, führten zu einem sehr, sehr üppigen Wachstum von Pflanzen. Diese Pflanzen konnten mit Leichtigkeit große Tiere in Menge ernähren. Die Wasserdampfglocke hielt die Temperatur konstant und funktionierte auch als Schutzschild gegen schädliche Strahlung. Im Paradies zum Beispiel brauchten Adam und Eva noch keine Kleidung, weder um sich zu wärmen noch als Schutz vor der Sonne. Kleidung kam erst durch das Schamgefühl nach dem Sündenfall. Auch das hohe Lebensalter der Menschen vor der Flut ließe sich durch diese Umstände erklären. Ich denke, ihr merkt, der Sintflutbericht der Bibel ist viel mehr als nur ein fantastisches Märchen. Und ich selber bin felsenfest überzeugt, es ist ein reales historisches Ereignis. Jetzt wollen wir mal gucken, was mit den Menschen damals los war. Wir haben erst dieses Video geguckt. Um uns eine Vorstellung davon machen zu können, müssen wir ein bisschen lesen. Ich lese mal Kapitel 5. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Set. Und die Tage Adams, nachdem er Set gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Und Set lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Ach, ich lese das jetzt nicht alles. Ihr könnt das zu Hause nachlesen, Kapitel 5. Noah war jedenfalls 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Japhet zeugte. Da hatte er schon 20 Jahre vorher angefangen zu bauen. Das sind Zahlen, die wir uns heute, also diese Lebenserwartungen, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Wenn heute jemand 90 geworden ist, es wird auch mal einer 100 oder ein bisschen drüber, mehr ist heute eben nicht. Aber sterben müssen war eigentlich ja gar nicht im Menschen angelegt. Das ist erst durch die Sünde gekommen. Und die Lebensbedingungen waren einfach besser vorher. Man könnte auch über das Thema Degeneration mal nachdenken, aber das würde zu weit führen. Erbkrankheiten nehmen im Verlauf von Generationenabfolgen zu. Die Menschheit wird immer kränker. Wenn wir uns mal versuchen, uns das rein mathematisch vorzustellen, wenn man diese Abfolge der Generationen von Adam bis Noah zusammenrechnet, kommt man auf 1556 Jahre, bin ich jedenfalls drauf gekommen. Wie viele Menschen mag es gegeben haben zur Zeit, als Noah sein Schiff baute? So gut rechnen kann ich nur wiederum auch nicht, und man kann ja die Zahl der Kinder, die sie hatten, nur schätzen. Da steht immer, und lebte dann noch 600 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Aber was man sich vorstellen kann, ist, dass viele Generationen parallel zueinander gelebt haben. Die haben jahrhundertelang nebeneinander gelebt. Vater und Sohn und Enkel und Urenkel und so weiter, und haben sich nebenbei immer fleißig weiter vermehrt. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Roger Liebe geht von 1 Milliarde Menschen aus. Rechnerisch möglich wären 8 bis 10 Milliarden. Also die Erde war wirklich bewohnt. Die Erde war bewohnt. Wie die genau gelebt haben, welchen technologischen Stand die hatten, das können wir nicht sagen, das wissen wir nicht. Die Bibel sagt es uns auch nicht. Bibeltreue Wissenschaftler gehen übrigens davon aus, dass die Sintflut circa 4500 Jahre her ist. Genug Zeit für das Entstehen der heutigen Weltbevölkerung. Und das auch nur, weil die Reproduktionsrate deutlich geringer ist als damals und durch die geringe Lebenserwartung und auch viele Kriege und es gab große Seuchen. Gäbe es die Welt schon Jahrmillionen, müsste es deutlich mehr Menschen geben. Als ich vor 40 Jahren noch ein Schulkind war, habe ich gelernt, dass es 4 Milliarden Menschen gibt. Heute sind es 8, 9? 8, glaube ich, ne? Also innerhalb von 40 Jahren von 4 auf 8. Jahrmillionen ist unmöglich, es ist unmöglich. Rechnet man diese 4500 Jahre nach der Sintflut plus die 1500 davor, kommt man auf ca. 6000. Wisst ihr, in welchem Jahr des jüdischen Kalenders wir uns gerade befinden? 5783. Kommt auch so ungefähr hin. Was haben die Menschen damals getrieben? Darüber gibt uns die Bibel Auskunft. Müssen wir auch ein bisschen lesen? 1. Mose 6, lese ich mal die ersten 8 Verse. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von dem Erdboden auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Hier müssen wir genau hinsehen. Im Text steht Göttersöhne. Zeugten Kinder mit menschlichen Frauen. Mit Göttersöhnen sind keine Geschwister von Jesus Christus gemeint. Und sie haben auch nicht im Auftrag oder mit Billigung Gott des Vaters gehandelt. Es handelt sich um Engelwesen, denn das gleiche Wort wird noch einmal verwendet bei Hiob 1 im Vers 6. Ich zitiere mal, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Wir wissen, dass der Teufel sein wollte wie Gott. Deshalb musste er die Gegenwart Gottes verlassen und ein Teil der Engel ging mit ihm. Steht in Offenbarung 12, Verse 6 bis 9. Ich möchte nicht zu viel spekulieren, aber so viel steht fest, es handelte sich um übernatürliche Wesen und aus der Vermischung entstanden die sogenannten Nephilim, Riesen und Helden der Vorzeit. Ich habe als Kind immer schon gerne und viel gelesen. Gab ja noch kein Internet und Fernsehen hatte bloß zwei Programme. Ich war Bibliotheksmitglied, ich weiß nicht, ich habe viele, viele Bücher gelesen. Die Geschichten über Zeus und Herkules, Poseidon, Neptun, germanische Mythologie mit Thor und Odin und Freya. Für mich waren das damals nur spannende Geschichten. Heute vermute ich, dass es reale Vorbilder gab. Historischen Ursprungs. Ich weiß, das klingt weit hergeholt und fantastisch, aber es gibt Dinge auf dieser Welt, die einen doch nachdenklich machen. Wer erbaute wie die Pyramiden? Zum Beispiel, wir könnten das noch nicht mal messen, was die da gemacht haben heute. Machu Picchu, Stonehenge. Also was wir in der Schule über die Entwicklung des Menschen gelernt haben, dass die damals da mit einem Faustkeil in der Hand den Tieren hinterhergelaufen sind, das stimmt jedenfalls nicht. Zu solchen Bauwerken wären wir heute gar nicht mehr in der Lage. Es gab jedenfalls Wesen auf der Welt mit übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten. Die haben sie sich zunutze gemacht, um über die Menschen zu herrschen. Sie ließen sich anbeten. Und da sie sich selbst in der Rebellion gegen Gott befanden, verführten sie auch die Menschen dazu. Es herrschten Zustände auf der Welt, die Gott absolut missfielen. Götzendienst pur. Was bringt eine bewusste Abkehr von Gott immer mit sich? Immer Sünde, immer Zügellosigkeit, immer, immer. Unmoral, Unzucht in jeder Form war an der Tagesordnung. Um sich das vielleicht mal vorstellen zu können. Denkt mal an Sodom und Gomorra. Ich weiß nicht, ob ihr den Text weitestgehend im Kopf habt. Erst verhandelt Abraham mit den Engeln Gottes und da geht es darum, wie viele Gerechte sind denn noch in dieser Stadt. Da ist aber nur Lot und seine Frau. Es sind keine fünf. Und dann kommen die Engel in diese Stadt, werden beherbergt bei Lot im Haus und die Stadtbevölkerung versammelt sich abends vor der Tür und die wollen die Engel Gottes, die sie als Männer ansehen, die wollen diese Engel vergewaltigen. Und sie bedrängen Lot ganz hart und wir wissen, wie es ausgeht. Also es haben Zustände geherrscht, unfassbar. Und ich muss mal sagen, wir leben hier in einer relativ friedlichen Kleinstadt. Hier ist ja vieles noch gut. Aber auf dieser Welt geschehen unfassbare Dinge. Ich denke, wir können diese Sodom- und Gomorra-Geschichte als ein kleines Abbild nehmen für den Zustand der gesamten Menschheit vor der Sintflut zu nehmen. Um es mal mit menschlichen Worten zu sagen, irgendwann reicht es und Gott beschließt, Gericht zu üben an der gesamten Menschheit und einen Neustart zu machen. Aber er handelt nicht plötzlich und im blinden Zorn, wie wir es vielleicht getan hätten. Er kündigt diese 120-jährige Gnadenzeit noch an. Und dazu spricht er mit dem einen Mann auf der Welt, der Gnade in seinen Augen gefunden hat. Und Noah ist dieser Mann. Und wisst ihr, dass ich in letzter Zeit nachts schlecht schlafe? Dass ich wach liege und darüber nachdenken muss? Denn es hört ja mit dieser Geschichte nicht auf. Was sagt sie uns heute? Was sagt sie uns über das Wesen Gottes? Was sagt sie uns über unsere Welt? Was sagt sie uns über die Zukunft? Deswegen sage ich nicht, dass diese Predigt heute hier fertig ist. Es wird anschließende Predigten geben müssen. Man hat im Grunde zwei Möglichkeiten jetzt. Man sagt, das ist ein Märchen, das hat mir nichts zu sagen. Dann kann man ganz friedlich so weiterleben wie bisher und auf das warten, was da kommt. Das kann man tun. Haben damals auch ganz viele Menschen gemacht. Oder man lässt es an sich heran und fragt sich, was macht es mit mir? Was will Gott mir sagen? Was wird die Zukunft bringen? Wo werde ich sein? Bin ich drin oder draußen? Ich habe mich gefragt, in welchem Zustand vergleichbar befindet sich die Welt jetzt gerade? Die Arche liegt da und die Tür ist auf. In dem Zustand befinden wir uns gerade. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Tür ist auf. Damals war die Tür auch auf. Die Leute haben sich kaputt gelacht und sind dran vorbeigelaufen. Kann man machen. Kann man machen. Ich möchte euch wirklich bitten, diese Predigt nicht einfach so abzutun. Und es ist zu wichtig. Ich weiß, ich bin nur ein kleiner dummer Junge und ich stehe hier. Also es versetzt mich persönlich in Unruhe. Das muss ich euch sagen. Es versetzt mich in Unruhe. Also ich bin schon lieber gerne drinnen. Und Jesus ruft uns alle. Und wir brauchen nur Ja sagen und nur es annehmen. Es ist ein Geschenk. Wir brauchen noch nicht mal ein Boot zu bauen. Wir bauen Gemeinde. Ja. Ja. Ich lade euch ein, dass wir... Ist jetzt Gebetsgemeinschaft? Soll ich das? Und nicht. Nee,